Ich möchte euch auch Mut machen, was Annette vorhin sagte, auch gerade so für einen Kindergottesdienst, an der Kindergottesdienst, ne? Es ist gut, wenn es Männer machen. Weil die Kids, die wachsen auf in einer männerlosen, vaterlosen Gesellschaft. Die sehen Geldverdiener, die sehen Arbeiter, die sehen Väter, die manchmal das arbeiten, was ihnen nicht jetzt am meisten Spaß bereitet, aber das meiste Geld bringt, damit man irgendwie durchkommt. Oder vielleicht bei unserer Gesellschaft ist er nicht ein bisschen irgendwie durchkommen, sondern ein bisschen besser noch durchkommen. Und können nichts Besseres tun, als dass er in das Leben der Jüngsten wirklich dieses Bild auch reinlegt, dieses Zeugnis reinlegt von Männern und Frauen Gottes, denen es extrem kostbar ist, das Leben von den Kleinsten. Und ich habe das immer auch gern gemacht und mache das auch jetzt immer noch gern. Das ist ja das Spannende, die Kinder, denen sagst du das, ne, bete mal und dann beten die auch noch. Die glauben das auch noch, ne? Die tun das dann auch noch, was sie gehört haben. Das ist ja echt ein Ding, das ist manchmal so richtig überführend. Die Kinder hören diesen Psalm, der allem Fleisch Speise gibt. Deine Liebe niemals auf. Und es ergreift mich, das hat mich gerade erinnert an unsere Freunde dort in Serbien, diese armen Kreaturen. Brutal, wie die leben. Und manche haben sich so gesucht und manche haben sich nie so gesucht. Nie. Nie. Und dann sind da ein paar Leute, die sagen, wir möchten ihnen so gern dieses Brot geben. Aber nicht bloß ein bisschen Brot, damit wir es wieder irgendwann abtrainieren. Sondern wirklich dieses Brot des Lebens, Christus. Der Leben verändert, der Herzen verändert, der Zukunft gibt Hoffnung, der uns über den Horizont hinausschauen lässt. Das hat mich so ermutigt dann. Tu deinen Mund auf für den Stummen. Für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Tu deinen Mund auf, richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Und da geht es nicht um ein sozialistisches, politisches Reich. Wenn die Bibel davon spricht, tu deinen Mund auf für den Stummen, für den, der gar nicht zu Gott reden kann. Der gar nicht mehr weiß, wie er sich benehmen soll vor Gott. Der stumm geworden ist im Leben und durchs Leben stumm geworden ist. Und das macht manchmal das Leben mit uns. Es macht uns stumm. Tut es für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Das Recht auf Leben. Das Recht auf Leben, weil dazu hat Gott uns Menschen geschaffen, dass wir leben. Und an einer Stelle der Bibel sagt einmal ein Prophet, Gott hat kein Gefallen am Tod des Sünders. Hat er nicht. Hat er nicht. Als das Volk Israel, wir hören diesen Psalm und natürlich deine Liebe hört niemals auf und manche denken vielleicht, ja, was ist dann mit dem König von Og? Warum hat bei dem die Liebe aufgehört? Weil dieser König von Og dieses Zeugnis nicht annehmen wollte. Dieses Zeugnis, dass es da einen mächtigen Gott gibt. Ein Gott des Himmels und der Erde. Der wollte es nicht annehmen, der König von Og. Der König von Og dachte, das ist ein Stammesgott, der Gott Israels. Das ist irgend so ein Territorialgott. Mit dem werden wir auch fertig. Wenn wir mit den Israeliten fertig geworden sind, dann sind wir mit dem Gott auch fertig geworden. Und das war letztendlich sein Untergang. Der konnte sich nicht vorstellen, dass es der Gott des Lebens ist. Und das war der Untergang für diese Völker. Und das ist auch der Untergang für dein Leben, wenn du dir vorstellen kannst, dass dies der Gott des Lebens ist, ihr Lieben. Und es ist so. Und deswegen sagt er mir, tu deinen Mund auf für den Stummen, für den, der das gar nicht ausdrücken kann. Für das Recht all derer, die dem Untergang geweiht sind. Jeder ist dem Untergang geweiht. Aber das Recht auf Leben. Und das sollst du wissen, wenn du gehst. Du hast ein Recht auf Leben. Aber das Recht auf Leben, auf das muss ich mich dann auch berufen. Und deswegen hat Gott das Leben geoffenbart. Und das Leben ist erschienen, sagt die Bibel, in Jesus Christus. Das Leben ist erschienen. Und denen, die Jesus aufnahmen, denen gab Gott das Recht, Gottes Kinder zu heißen. Und es sind diejenigen, die sich auf das Recht des Lebens berufen dürfen. Das Recht des Lebens. Was auch immer kommen wird. Aber ich habe ein Recht des Lebens. Das habe ich mir nicht erworben, das ist mir geschenkt worden durch Jesus. Mein Vertrauen und Glauben auf seinen Tod am Kreuz von Golgatha, durch seine Auferstehung. Das ist mir geschenkt worden durch das Wiedergeburt, geboren werden durch den Heiligen Geist, dieses Wissen, diese Gewissheit. Und es lässt mich weitergehen. Und dann lässt es Menschen auch den Mund auftun. Und richte Recht und verteidige den Elenden und Armen. Und das ist ein Stück weit Evangeliumsverkündigung, empfinde ich immer so, Verteidigung des Elenden und Armen. So eine Verteidigungsschlacht, nenne ich es mal, für den Elenden und Armen. Für die Elenden und Armen in dieser Welt. Und Elend und Arm, klar, wenn man sagt, die Roma, die sind Elend und Arm. Aber so viele sieht Gott auch Elend und Arm. Und ich, also einfach so, das hat mich jetzt so gepackt, auch das so zu hören. Das einfach nochmal Bestätigung manchmal ins Leben, das ist dein Ruf, Heinz, das ist dein Ruf. Deinen Mund auf für die Elenden und Armen. Und vorenthalte ihnen nicht die Botschaft aufs Recht des Lebens. Nicht für soziale Gerechtigkeit. Darum geht es nicht. Da sind heute Wahlen in Deutschland. Da wählen viele wieder bezüglich der sozialen Gerechtigkeit oder der Ungerechtigkeit. Und es geht dann hin und her, alle 4 Jahre lebt es hin und her. Und um das geht es gar nicht. Und trotzdem sind es arme Seelen, leere Seelen, trockene Seelen. Weil diese Seelen wieder rausfinden innerhalb der nächsten 100 Tage dann der neuen Regierungsbildung, die halten auch nicht, was sie versprochen haben. Das nächste Mal wird es anders. Aber dann richtig. Nichts Schöneres als das Reich der Himmel. Darüber möchte ich reden. Nichts Schöneres, nichts Größeres als das Reich der Himmel. Davon spricht die Bibel. Ich war vor kurzem, war ich irgendwo gewesen, auf einer Freizeit, und da kam ein Mann auf mich zu, nach der 6. Bibelarbeit, glaube ich, war es. Und er sagte zu mir morgens, als er mit mir dann zurücklief, sagte, du, ich könnte ein Buch über mein Leben schreiben. Das Buch würde heißen, der Titel hieße Mein Leben 25 Jahre neben Jesus. Und dann sagt der Mann, und das möchte ich nicht mehr. Ich will endlich, dass Jesus in mir lebt. Der hat es begriffen. Das war interessant. Man sieht es vielen Menschen an, ob das Reich Gottes da ist. Wisst ihr? Vielen Christenmenschen. Sieh mal einfach an, du brauchst gar nichts sagen, mir muss man auch niemand sagen, ob er jetzt 25 Jahre neben Jesus herläuft, das siehst du. Genauso wie man das Reich Gottes sieht. Ein Stück wenigstens. In dieser verhunzten Welt kann man immer noch ein Stück weit erkennen, ah, und das kann es gehen. Und das fand ich so schön, dass der Mann das sich hat reinsprechen lassen ins Leben. Und dann so, das möchte ich nicht mehr. Ich will es nicht mehr. Schaut, das Leben als Christusmensch, und ich nenne es ganz bewusst Christusmensch mittlerweile, nicht Christ, sondern Christusmensch. Ich erkläre das gleich, warum ich das so nenne. Das Leben als Christusmensch beginnt nicht mit einer ethischen Entscheidung. Ich entscheide mich, das Gute zu tun. Ich entscheide mich, für die Armen einzutreten. Ich entscheide mich, soziale Gerechtigkeit zu schaffen auf dieser Erde. Ich entscheide mich, was weiß ich, auch immer, für Behinderte mich einzusetzen, für Waisenkinder mich einzusetzen. Ich entscheide mich dafür, dass jeder seine Steuern ordentlich bezahlt. Also ethische Grundsätze. Um das geht's dann. Das Leben als Christusmensch beginnt mit einer Begegnung mit einer Person. Mit einer Person, die sich für mich entschieden hat. Der Gott des Lebens. So beginnt das Christusmenschleben. Christenleben ist eine Entscheidung für ethische Grundsätze. Und ich mache das deutlich daran. Ich habe ein Buch gelesen, Kirchengeschichte. Es lohnt sich manchmal, wenn man Geschichte liest. Nicht bloß die kürzeste, die letzte Geschichte, die wir hatten in Deutschland. Da hämmern wir uns das alles im Kopf. Es ist wichtig, dass man es weiß. Aber das lernt mich auch, wenn ich die kürzlichste Geschichte lese von Deutschland, lehrt mich, dass wir gar nichts gelernt haben als Deutsche. Null. Wir haben fast die gleichen politischen Verhältnisse wieder wie damals. Durcheinander. Der großen Parteien, die alle wissen, wo es lang geht. Die einen christlich, die anderen sozial. Die anderen dies, die anderen jenes. Ist interessant, Leute. Ist interessant. Deswegen lohnt es sich manchmal wirklich nach Dachau zu gehen. Und in Dachau muss man gar nicht mal das ganze Konzentrationslager angeschaut haben. Nur den Eingang von Dachau und dass die ganze geschichtliche Entwicklung des Dritten Reiches drin. Und schon stelle ich fest, interessant. Die haben nichts gelernt, haben auch nichts gelernt, obwohl sie Politik studiert haben. Und das ist das Spannende daran. Deswegen interessiert mich Geschichte ungemein. Mich interessiert es natürlich auch, warum ist es so in unserer Welt, wie es ist. Das erzählt mir die Bibel am besten und manchmal erklärt mir die Geschichte manches. Biblische Wahrheit. Germanien ist missioniert worden durch einen großen Mann, der hieß Bonifatius. Der wird sogar verehrt in manchen Bereichen. Bonifatius stellt man Statuen auf, macht irgendwas mit ihm, dem armen Kerl. Und kann sich auch nicht mehr wehren. Ne? Und der Bonifatius, als der reinkam im 7. Jahrhundert, der kam ja von den Ostsee- oder ostfriesischen Inseln, zog der durch praktisch bis nach Regensburg. Und hat da überall Bistümer gegründet, diese Bonifatius. Und der Bonifatius mit seinen Mönchen, als er unterwegs war, hat er damals nur gläubige Menschen getauft. Das heißt, Menschen, die zum Glauben an Jesus Christus fanden. Diese Germanen, diese Wilden. Manchmal fragt man sich, warum sind die Hooligans so wild? Ne? Die spiegeln nur das wieder. Das alte Germanentum. Ist tatsächlich so. Es kommt immer wieder raus. Irgendwann kommt es wieder raus. Ein Hund bleibt ein Hund. Und ein Mensch bleibt ein Mensch. Das ist so. Und irgendwann kommt es wieder raus. Das ist wie, wenn man sagt, so in der dritten, vierten Generation, boah, die sieht ja aus wie die Oma. Zweite Generation, kaum eine Erinnerung an die Oma. Ne? Die Ohren vielleicht ein bisschen, die Nase, die krumme. Ne? Und dann so in der dritten, vierten Generation, das Grinsen wie die Oma. Ungemein. Wir haben eine kleine Enkeltochter, die Eliana. Die sitzt dort und die grinst wie meine Lieblingsgroßmutter. Es war gar nicht meine, sondern die Großmutter meiner Frau, die Oma Müller. Die sitzt dort und grinst wie die Oma Müller. Und die kann der nicht böse sein. Nicht bloß, weil sie so niedlich ist, sondern weil ich diese Frau so gemocht habe. Diese Frau, die Oma Müller, die war für mich der Inbegriff von Frieden, von Liebe, von Freundlichkeit. Und wenn ich jetzt diese kleine Eliana dort sitzen sehe, in 2 Jahren, die grinst die wieder um. Hätte nie jemand gedacht. Aber das bricht dann irgendwann wieder raus. Und genauso ist es auch, die Verhaltensweisen von uns Menschen, wisst ihr, du kannst einen Menschen konditionieren. Also konditionieren heißt, ich gebe dir das, ich gebe dir 100 Euro mehr. Dafür arbeitest du ein bisschen ordentlicher. Mache ich. Weil deine Frau, die freut sich daheim. Ja, die will ja auch mal eine neue Brille. Okay. Und könnt ihr euch gleich 2 kaufen. Das ist doch schon mal was. Dafür bist du aber das mal wirklich pünktlich. Bin ich. Und plötzlich ist jemand pünktlich. Konditionierung. Und dann sagt man, schau mal, der hat echt was gelernt. Der hat nichts gelernt. Null. Der hat nur, das Einzige, der hat schon ein bisschen was gelernt. Der hat nur gelernt, dass ich für die 100 Euro lohnt sich pünktlich zu sein. Wenn ich sie nicht bekäme, wäre es mir wurscht. Und irgendwann bricht es wieder raus, wisst ihr, plötzlich im Menschen. boah, dann kommt es wieder raus, weil er eigentlich gar kein pünktlicher Mensch ist. Und in 5 Jahren machen auch die 100 Euro keinen Unterschied mehr, weil da kommt das alte Wesen wieder raus. Ich bin nur selbst konditioniert worden. Ich habe mir meine Persönlichkeit antrainiert. Und so war es auch im Christentum in Germanien. Also es hieß, dieser Bonifatius, der hat nur Menschen getauft, die zum Glauben an Jesus fanden. Leute, die sagten, boah, das ist meine Botschaft. Das ist dieser Christus, der mir ein neues Herz schenkt. Der meine eigene kleine Kultur verändert. Nicht mein germanisches Reich, sondern meine kleine Kultur, mein kleines germanisches Herz. Ersetzt mit dem Herz Gottes, mit dem Reich Gottes. Und da schrieb ihm damals Papst Gregor der Große, das soll er auch weiter so machen. Der fand das auch ganz gut. Aber nach einem Jahr stellte Papst Gregor der Große fest, es dauert ziemlich lang, bis sich dann unser Christentum ausbreitet in Germanien. Der konnte auch rechnen, deswegen war er Papst. Und dann schrieb er dem Bonifatius, ab sofort soll der Bonifatius alle Götzentempel stehen lassen. Er soll diese Götzenreliquien soll er ersetzen mit christlichen Reliquien. Und er soll jeden taufen, der über den Weg läuft. Und dann im Nachgang soll er praktisch die getauft wurden, die soll er dann irgendwie christlich unterrichten, konditionieren. Mit Geboten, mit Gesetzen, mit Reinheitsgeboten, mit Reinheitsgesetzen, wie man das halt dann so macht. Und dann die Menschen auch bei der Stange halten. Diejenigen, die das ja nicht einhalten können, weil wer kann das schon einhalten? Dafür gibt es dann das Priesteramt, das mir dann sagt, wenn du zu mir kommst, gebe ich dir Vergebung deiner Sünden. Das ist interessant und das ist jetzt nichts Schlimmes, wisst ihr? Also nicht verhetzend gegen irgendeinen religiösen Weg, das ist einfach nur Fakt, analytisch. Das hat mir geholfen, extrem das zu verstehen, was ist bei uns eigentlich los. Und so gibt es dann viele Menschen, die wollen gerne christlich leben. Die sagen, das ist eine super Sache. Und die reißen sich auch wirklich zusammen. Und so eine war diese Person, die mir begegnet ist. Aber du merkst es halt auch, wenn sie eine immer zusammenreißen muss, ne? Das ist das Gesicht immer so ein bisschen zusammengerissen. Da kommt oftmals nicht viel Fröhliches raus. Wenn das Fröhliche rauskommt, dann irgendwo, ich sag's immer auf Fränkisch, dann irgendwo, wo ich endlich mal die Sau rauslassen kann. Ne? Und dann komme ich wieder zurück. Ja, irgendwo lasse ich die Sau raus und dann komme ich wieder zurück. Aber beim Evangelium gibt es immer was ganz was anderes. Und Jesus sagt in Matthäus Evangelium, Kapitel 13, das ganze Kapitel geht ein Stück weit um das Reich Gottes. Jesus sagt, Vers 44, wiederum gleicht das Reich der Himmel einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat. Vor Freude darüber. Und kauft jenen Acker. Wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Reich der Himmel. Nichts Schöneres als das Reich der Himmel. Und hier geht es darum, wie gesagt, da geht es nicht um einen ethischen Entschluss im Leben. Da geht es um die Begegnung mit einer Person, mit Christus. Das Reich des Himmels letztendlich, wenn man es wirklich auf den Punkt bringen möchte, ist eine Person. Liebe ist eine Person, Weisheit ist eine Person, Wahrheit ist eine Person, Gerechtigkeit ist eine Person, das Reich der Himmel ist eine Person und das ist Jesus Christus. Es ist keine Religion, es ist keine Ideologie, es ist keine Philosophie, es ist nicht nochmal eine Lehre zu den vielen Lehren in dieser Welt, sondern es ist eine Person, Jesus Christus. Und wenn es hier so deutlich wird, kann man eigentlich gleich so anfangen und sagen, okay, wiederum gleicht, sagt Jesus, das Reich der Himmel, einem verborgenen Schatz im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und vor Freude darüber geht er hin, verkauft alles, was er hat, und kauft jenen Acker. Man kann es mal, ich möchte es am Anfang so sagen, auch auf eben deutlich machen von Jesus, der alles ließ. Apostel Paulus wird mal sagen, dass er die Herrlichkeit, die Jesus beim Vater hatte, verlassen hat. Nicht wie einen Krampf oder wie einen Raub festhielt. Und dieser Raub, die allermeisten von uns kennen das vielleicht, diesen Vergleich mit dem Affen. Der Affe, wie man Affen wirklich fangen kann, ne? Die sind ja auch ganz schön clever, die Affen. Aber wo sie nicht clever sind, ist, und das ist tatsächlich so, man soll es nicht glauben, aber wenn man eine Banane in eine Box reinsteckt und ein Loch drin hat in diese Box, dass gerade so die Affenhandpfote durchgeht. Und der Affe hält die Banane fest und kommt nicht mehr weg. Und du kannst den erschlagen, den Affen, und er lässt den los. Und so fangen manche Affen. Und das ist der Gedanke, wenn man das übertragen will, da hat der Paulus damals nicht dran gedacht, als er von Jesus sprach. Aber dieses Festhalten wie ein Raub, ich lasse das nicht los. Ich lasse die Herrlichkeit beim Vater nicht los. Und ich will schon was tun für die Armen und die Schwachen und für die Stummen. Aber ich kann die Herrlichkeit beim Vater nicht loslassen. Ich habe zu viel zu verlieren. Und er hat es einfach losgelassen. Und wurde Mensch, wie wir. Kam auf diese Erde. Hat mit anderen Worten sich selbst verkauft. Weil er selbst zum Sklaven wurde. Das sagt Jesus selbst mal in Markus Evangelium Kapitel 10, Vers 45. Und sagt es, der Menschensohn ist nicht gekommen, um zu dienen. Um sich dienen zu lassen von Menschen, sondern um zu dienen. Wie ein Sklave, ein Doulos, ein Namensloser, ein Ehrloser. Zu kommen, um sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Sich selbst verkauft, weil es ihm so wertvoll ist. Du bist ihm so wertvoll. So unendlich wertvoll. Das ist dieser Gedanke, der auch mitschwingt in diesem Reich Gottes. Beginnt mit dieser Begegnung mit Christus. Das Reich ist hier nicht mitgedacht mit so einer Schüssel von Geld, die irgendwo vergraben ist, diese Schüssel von Geld, sondern was der Gedanke hier ist, was Jesus hier aufgreift, war für die Menschen der damaligen Zeit auch verständlich und für uns, die wir vielleicht manche Western geguckt haben, auch verständlich. Ihr habt es vielleicht schon mal gesehen in einem Western, also ich habe immer früher heimlich Western geguckt, ne? Und da gab es dann immer so diese Leute, die Goldminen gefunden haben. Die haben irgendwo so ein Nugget gefunden und so. Und dann haben die gesagt, was mache ich damit? Naja, ich reise in die nächste Stadt, ich halte den Mund, bin still und reise in die nächste Stadt. Und dann gehe ich zu dem Landrat von der nächsten Stadt, von dem Sheriff oder Richter, dem das alles da draußen, der da drüber bestimmt über das Stück Land, und sage ihm, pass mal auf, dieses Stück Land ist jetzt mein Land. Und dann stecke ich meinen Claim da ab. Und dann schürfe ich ganz langsam so vor mich hin. Und manche Leute sind ganz reich geworden, indem sie ruhig vor sich hin schürften. Und dann gab es aber die anderen, das ist ja auch in diesen Western so, wenn ihr schon mal Western geguckt habt, ne, das sind dann die anderen, die, boah, ich habe Gold gefunden, ne, und gleich in die Stadt, und bevor sie überhaupt den Claim haben, wirklich abstecken lassen, erstmal in den Saloon und den großen Molly machen. Ne. Boah, ich habe Mordskohle, Leute, boah, oder ich sag's nicht, ich bin ein ganz bescheidener Mensch, aber ich lade mal schon mal die Runde hier ein, ne, und lass mal ein bisschen die Frauen tanzen und der da hinten am Piano, das soll mal ein bisschen spielen. Ich gebe noch ein bisschen Zaster, damit du spielst. Und dann haben sich die Leute gefragt, ja, wo hat der das Geld jetzt plötzlich her? Ne? Und der hat es natürlich nicht gesagt. Ja, der hat es schon für sich behalten, aber der hat es gar nicht für sich behalten, sondern es gleich rausbussauen in seiner Art, wie er legte, ne. Dann hat er zwar den Claim noch abstecken lassen, aber dann sind halt nachts, als er dann zurückritt auf sein Pferd, ne, und den alten schlechten Whisky getrunken hat und einen schweren Kopf hatte, sind ihm dann schon die Kumpels gefolgt. Und bevor der noch dort war, haben sie ihn schon erhängt und dann haben die den Claim abgesteckt und haben das Gold geschürft. Und der Gedanke hier, das ist wunderschön, dieser Bericht,
Das ist eine Goldmine, davon spricht Jesus. Eine Goldmine, die von einer Person, die eine innerliche Erregung hat, eine Erwartung. Boah, da ist was. Und dann sagt er, letztendlich diese Erregung auf etwas Unvergleichliches, Unaussprechliches. Das schwingt da alles mit in diesem Text. Wissend, wenn das wirklich eine Goldmine ist, dann sind es ja Goldminen allermeist, die haben Adern, die gehen über irgendwo hin. Das weiß ich jetzt noch gar nicht. Wohin das alles führt. So ist es auch mit dem Reich Gottes. Wenn man das plötzlich entdeckt und du konzentrierst dich drauf in Christus, dann plötzlich weißt du, weißt gar nicht genau, wohin das jetzt alles führt, aber es muss es auch nicht, weil, jetzt bin ich am Buddeln. Jetzt mache ich mich auf die Suche. Jetzt will ich das, das will ich entdecken, diesen Reichtum, der da drin ist. Und das spricht Jesus hier aus. Ich will diese Goldadern von diesem Reich Gottes, das will ich entdecken, in welche Richtung es überall hingeht. Und eigentlich ist es auch egal, wohin es geht, sondern ich weiß, das ist reich, das macht mich überreich. Und deswegen buddel ich da Tag und Nacht. Und bleib da dran. Und dann habe ich mich mal verbuddelt, und dann buddel ich halt wieder zurück. Und dann versuche ich, die nächste Ader zu finden. Weil das ist ja klar, wenn ich eine Goldmine habe und buddel einfach in eine Richtung, in der ich merke, da kommt ja gar nichts mehr, nur noch Tonerde nach. Kann ich entweder sagen, okay, ich verzichte darauf, reich zu werden, ich werde als Töpfer. Ja. Hat immer einen Sinn für Kunst, macht nichts. Aber wer würde sowas tun, sondern da höre ich auf zu buddeln und dann gehe ich zurück und sage, bin ich gespannt, und entdeck die nächste Ader. Wo geht's hin? Von dem spricht Jesus. Also er sagt, diese größte Reichtum, da ist jemand, der merkt, der gibt es den größten Reichtum. So ist das Reich der Himmel, sagt Jesus. Und somit geht es auch nicht um diese Anfangsüberraschung, von dem er hier spricht, sondern es geht darum, dieses Dranbleiben dann auch, dieses Entdecken, diesen Geist der Entdeckung. Und Jesus macht es klar in diesem Kapitel auch, Matthäus 13, da spricht er von Menschen, auch der Anfangsüberraschung. Das Reich Gottes, also das Saat des Reiches Gottes wird ausgesät. Jesus ist das Saatkorn. Jesus bezieht sich selbst darauf, Jesus Christus, dass er das Saatkorn ist, weil er sich in Johannes Evangelium darauf bezieht und sagt, wenn das Saatkorn, das Samenkorn nicht in die Erde fällt und er stirbt, so wird es keine Frucht machen. Das ist einer der Gründe, warum manchmal unser Christusleben, ihr Lieben, keine Frucht bringt, weil wir nicht ersterben wollen. Ich will ich bleiben. Ich will ich bleiben. Und ich brauche Jesus dazu noch ein bisschen. Wenn es gar nicht läuft, kann ich mich immer noch auf ihn berufen. Bis in das Leben dieses Menschen, den ich trage. Aber der Grundgedanke ist, da drin ist ja, nicht mehr lebe ich, sagt einst mal der Apostel Paulus, als er plötzlich entdeckte, diesen Reichtum, den ich habe in Jesus Christus, dieses Leben, das ich geschaffen wurde. Was ich da entdecken darf in Jesus, was der alles kann, was der alles vermag mit meinem Leben und durch mein Leben. Diese Kraft des Blutes Jesu, mit dem er mich freigekauft hat, erkauft hat. Also Jesus spricht ja in diesem Reich Gottes Gedanken von dem Kaufpreis, der hingeht und kauft. Lässt alles liegen und geht hin und kauft. Und dann konnte einem Mensch sagen, wie der Apostel Paulus, nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir. Das ist eine Sache, Leute. Nicht er lebt neben mir, er lebt vor mir, er lebt hinter mir oder er lebt vielleicht für mich, irgendwann, irgendwo. Er lebt in mir. Dieser Schatz, dieses Reich, dieser Wert, diese Goldmine, die ist da. Die wird mehr und mehr freigelegt. Diese Reichtum.
den ich haben darf als Kind Gottes in Jesus. Als diese Christusmensch. Und deswegen sagt Jesus in Matthäus Kapitel 13, ab Vers 9, 18, ich lese uns das, er legt das Gleichnis für seine Jünger aus, das Gleichnis vom Sämann. Und Jesus sagt, so oft jemand das Wort vom Reich hört und nicht versteht, kommt der Böse und raubt das, was in sein Herz gesät ist. Das ist der, bei dem es an den Weg gestreut war. Auf den felsigen Boden gestreut aber ist es bei dem, der das Wort hört und sogleich mit Freuden aufnimmt, er aber keine Wurzel in sich hat, sondern wetterwendisch ist, unbeständig. Heute mal so, morgen mal so. Es ist auch interessant, Jesus fühlt sich nicht heute gut und morgen schlecht. Jesus fühlt sich nicht heute am Leben und morgen tot. Immer gleich. Jesus denkt nicht, das ist heute Wahrheit und morgen ist das, was gestern Wahrheit war, Lüge. Nee. Von dem spricht Jesus hier. Wenn nun Bedrängnis oder Verfolgung entsteht, um des Wortes willen, so nimmt er sogleich Anstoß. Deswegen sagt der Apostel Petrus später auch mal, dass eigentlich Bedrängnis kommen muss, damit es deutlich wird, wer ich wirklich bin als Mensch. Bin ich ein Mensch, der neben Christus herläuft oder ein Christusmensch? Also mit anderen Worten, das will ja jeder von uns, wenn wir was aussehen, dann wollen wir ja irgendwann mal sehen, ob da auch wirklich was wächst. Es ist ja ganz klar. Und das finde ich so schön, dass Jesus hier einfach Vergleiche nimmt, die so klar sind. Er sagt, ich will doch, dass du weißt, es ist doch ganz klar, ob ich nur ein Christ bin, ich nenne es mal so, oder halt ein Christusmensch. Es ist doch ganz klar, dass ich will, dass du weißt, wer du bist. Gott will, dass ich weiß, wer ich bin. Und wenn ich vielleicht erstmal an das Stadium komme in meinem Leben und merke, boah, ich bin ja gar nichts. Boah. Ich bin arm, ich bin krank. Ich bin voller Zweifel und ich bin voller Bitterkeit und ich bin voll. Aber was ich nicht bin, ist ein Mensch, der sagen kann, ich habe irgendeine Ahnung vom Reich Gottes. Das ist schon mal gut, sagt Jesus. Weil dann kann ja was passieren. Unter die Dornen gesellt aber ist es bei dem, der das Wort hört, aber die Sorge dieser Weltzeit und der Betrug des Reichtums ersticken das Wort. Reichtum ist nicht schlecht, aber Reichtum kann uns betrügen. Ist so. Es ist nichts Verkehrtes, weil die Bibel sogar sagt, wenn dir Reichtum zufällt, dann soll man was machen? Sein Herz nicht dran hängen. Also es ist nichts Schlimmes, sagt die Bibel. Das ist auch Zufall. Dir fällt es zu, du kannst gar nichts dafür. Manche machen alles dafür, dass sie reich werden. Und manche können gar nichts dafür. Ist halt so. Hast du eine clevere Idee, machst du es mal. Und dann plötzlich läuft es. Du brauchst dich auch nicht darauf ausruhen, dass du reich geworden bist, würde jetzt Jesus sagen, nee, das ist halt so, freu dich dran. Freu dich dran. Seh es als Geschenk des Reiches Gottes an und seh es als das an, auch dass es ins Reich Gottes auch investiert werden kann. Eine Bombensache. Aber das kann ein Betrug werden. Die ersticken das Wort und es wird unfruchtbar. Auf das gute Erdreich gesät, aber ist es bei dem, der das Wort hört und versteht. Der bringt dann auch Frucht. Das Wort ist Jesus Christus. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Hier geht es zuerst mal nicht darum, um ein paar geschriebene Buchstaben. Hier geht es um Christus. Der ihn hört, der Jesus hört und ihn versteht. Von dem geht Jesus aus hier. Und der bringt dann auch Frucht. Der eine trägt 100-fältig, ein anderer 60-fältig, ein dritter 30-fältig. Spielt auch keine Rolle, sagt Jesus. Um das geht's gar nicht.
Wie viel? Einfach nur das. Einfach nur das.
Und um das geht's bei dem Reich Gottes. Also dieses nicht, dass wir von so einer Anfangsüberraschung und Anfangsfreude leben, ja. So dieses schnell hinausposaunen, von dem Jesus sagt, dieses Hurra, Hurra-Christen nennt man ja auch manchmal, gibt es ja auch so Leute, so Hurra-Christen oder so. Ich will die Worte jetzt auch gar nicht alle benutzen, aber es gibt es ja manchmal. Ne? So, und dann merkst du irgendwann, auch nicht viel dahinter. Spricht von Jesus, so, Entschuldigung, wie heißt der nochmal? Dass ich sage, der Arne sagt, Mensch, der Heiße spricht ständig von Jesus und der Heiße spricht ständig davon, zum Beispiel, das ist ganz praktisch, der Heiße spricht ständig davon, den Jesus hat immer Zeit. Mit Jesus, das wird immer persönlich. Aber wenn ich den Heiße stelle, könnte der Arne sagen, die Worte sind schon interessant, wie er sagt, aber jedes Mal, wenn ich suche, die zu wichtig. Und jedes Mal, wenn ich suche, und jedes Mal, wenn ich das suche, aber ich habe es schon sogar erwischt, dann kann ich Susanne. Da sagte Arne zu Susanne, gut, Susanne, ich habe das so echt mal erlebt, dass der Heinz sogar mal kurz gesagt hat, aber er hat nur kurz. Dann sagt die Susanne, ja, den muss auch verstehen, so macht der Reis ja auch viel. Das ist natürlich die beste Entschuldigung. Aber es ist im Argen. Genauso ist es da. Ich kann nicht ständig davon reden, das Reich Gottes. Ich kann nicht ständig reden davon, schau mal, wenn du zu Jesus kommst, dann bekommst du dieses Ding. Dann kommst du jemand, der wirklich an deiner Seite ist, der mit dir unterwegs ist. Aber letztendlich sagt der Arne, schon, das ist auch eine tolle Botschaft, aber wo ist es? Wo ist es? Und das ist die Christus-Menschen. Also das sind die Hurra-Leute, ne? Die sagen, Hurra Arne, komm mal zu Jesus, ne? Hurra und vorwärts die Fahne, Jesu hoch Arne und raus auf die Straße, nimm die Susanne gleich mit, dass die Leute gleich als Familie sehen in eurem kleinen Ort, das ist es. Ne? Und hängt euch noch ein Banner ans Haus. Und letztendlich, nach einer gewissen Zeit, sagt Arne und Susanne, wir holen die Fahne lieber wieder rein. Und es war... Lass mal's. Das ist der Gedanke, der hier mitspielt. Sondern dieses Reich Gottes ist auch zu entdecken. Das hat auch was mit dem Wesen von Jesus zu tun. Von dem wir wissen im Neuen Testament, er hat nicht auf den Straßen herumgebrüllt, Jesus. Das gefällt mir so gut. Überhaupt nicht. Man hörte ihn fast kaum. Außer wenn man in der persönlichen Beziehung mit ihm stand oder er war auf dem Boot am See Genezareth, dann hat man es gehört. Aber ansonsten kaum. Aber man sieht, was das alles getan hat, seine persönlichen Beziehungen mit Menschen. Und dann, wenn es wirklich Beziehungen wird und sein Reich, er selbst, in das Leben von seinen Menschen kommt, dieser Reichtum reinkommt. Dieser Reichtum in Christus, der will auch entdeckt werden. Ist der wie bei so einer Goldmine. Wir hatten am Bodenseehof immer mal einen Gast, der sagte zur Mini-Bibelschule, ich komme hier und ich möchte fette Beute machen. Und das meinte auch, ich will schürfen und will den kostbaren Schatz entdecken im Wort Gottes. Das war schön. War klasse. Manche haben schon immer gewusst, jawohl, jetzt ist er wieder da, ne? Der heißt so und so. Und lasst uns raten, was er sagt. Er sagt, ich will fette Beute machen, genau. Aber der wollte es wirklich, das hast du gemerkt. Der wollte sich nicht zufrieden geben mit dem, wo er sagte, kann ich eigentlich auch zufrieden sein jetzt? Nee, ich will das entdecken, was dieses Reich Gottes für mich, was das alles kann, diese Veränderung, diese Hoffnung, diese Zuversicht. Dieses Wort Gottes, von dem Psalm 19,11 spricht und sagt, in einer wunderbaren Art, Psalm 19, Vers 11 über das Wort Gottes, was uns letztendlich Jesus ist und uns aufgeschlüsselt wird durch Jesus, dieses geschriebene Wort. Ich lese mal ab Vers 8, das Gesetz des Herrn ist vollkommen, es erquickt die Seele. Einfach ein paar Buchstaben machen es nicht. Die lesen wir halt. Deswegen muss es hier ja um was Lebendiges gehen. Ist ja. Und von daher sagt er, das Gesetz des Herrn, das ist das Wesen von Christus. Christus ist eigentlich diese Tora, dieses Gesetz Gottes. Er ist es. Er ist die Reinheit. Er ist das, was Gott verlangt. Und deswegen kann ein Mensch sagen, wenn Christus in mir ist, dann ist das in mir, was Gott verlangt. Reinheit und Gerechtigkeit, Wahrheit, Barmherzigkeit, nicht selbst erdachte ethische Barmherzigkeit. Man muss halt auch jetzt, das sehen wir in der Frage mit den Migranten, die über die Weltmeere kommen, und da ist es, das ist ethisch alles hochstehende Liebe. Es ist keine Frage. Und für mich ist auch keine Frage, dass man Menschen, die ertrinken, retten soll. Das ist keine Frage für mich. Aber wisst ihr, das geht um viel, viel mehr. Und man kann dann dabei stehen bleiben und sagen, ja, aber ich bin doch schon jemand, der Menschen vom Ertrinken rettet. Mach doch du das auch mal. Um das geht's gar nicht. Es geht nicht um eine ethische Entscheidung. Es geht um die Begegnung mit einer Person. Und die ethische Entscheidung, wenn die zuerst kommt, die kann mir manchmal die Begegnung mit der Person vorenthalten. Mein Gutmenschsein kann mir manchmal diesen wirklich Gutmensch Jesus vorenthalten. Mein Imitieren des Reiches Gottes, also mein Imitieren der Gerechtigkeit Gottes, kann mir die wahre Gerechtigkeit Gottes vorenthalten. Das ist die Gefahr da drin. Und Jesus spricht es erstmal in ein religiöses, politisches, ethisches und philosophisches Setting hinein, die Menschen verstanden ist. Aber was sie sich vorenthalten hatten durch ihre Gerechtigkeit, durch ihr selbstreines Leben, durch ihren guten Gottesdienst, durch ihr gut gemeintes Opfern, durch ihr gut gemeintes und, war die Begegnung mit der Person des lebendigen Gottes. Die Begegnung mit dem, der die Seele erquickt, der die Seele ermuntert. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und es macht den Unverständigen weise. Die Befehle des Herrn sind richtig, sie erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter, es ist klar, es ist hell, es erleuchtet die Augen. Das ist eine super Sache. Ne? Es erleuchtet die Augen. Plötzlich sagen Leute, der schaut ganz anders. Und es war wirklich wunderschön mit der Person, von der ich sprach, sagten Menschen dann einen anderen Tag, die saßen mit dem am Frühstückstisch und dann sagten die zu mir hinterher, hey, jetzt ist mit dem irgendwas passiert. Der strahlt so. Und ich konnte sagen, ja, es ist mit ihm was passiert. Es ist mit ihm das passiert, dass er sagte, 25 Jahre, mein Leben 25 Jahre neben Jesus, religiös, ich gehe in Gottesdienst, ich mache und ich tue und ich versuche noch Besseres zu tun. Aber leer. Das fand ich so wunderschön. Und das dann zu sehen, das, was das bedeutet, dass jemand plötzlich da sitzt und der Blick wird von einer Sekunde auf der nächsten Sekunde klar und hell. Das ist, was hier steht. Das ist, was das Reich Gottes tut. Das ist, was Christus tut. Es erleuchtet die Augen, es macht uns Dinge klar, auch in unserem eigenen Leben. Und die Furcht des Herrn ist rein. Sie führt in die Reinheit. Sie bleibt in Ewigkeit. Deine Bestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind alle samtgerecht. Also
die Furcht des Herrn, diese Ehrerbietung dem Herrn gegenüber, dieses Staunen, würde ich jetzt mal sagen, in dem Bezug über das Reich Gottes, sagt die Bibel, das führt in die Reinheit, nicht Selbstreinigung. Das ist Religion wieder, wisst ihr? Jesus sprach zu Menschen, die wussten, was es bedeutet, sich selbst zu reinigen. Rituelle Waschungen, das Richtige zu essen, das Richtige zu trinken. Das war alles richtig. Und alles war letztendlich nur, fand ich schöner, von der Annette vorhin, mit dem dritten Buch Mose. Ne? Das geht, glaube ich, den allermeisten so. Und dann denkst du, oh nee, warum kommt nicht gleich nach dem zweiten Buch das vierte Buch? Ne? Und muss ich auch noch das dritte auch noch lesen. Ne? Aber plötzlich wurde das deutlich, das dritte Buch, das ist Christus, Leute. Das ist diese Reinheit. Das ist, dass du Mensch wirst, der sagt, boah, ich bin gespannt, neugierig nach dieser Reinheit. Es führt in die Reinheit. Es ist auch ein Weg in die Reinheit. Aber der Weg ist Christus. Das Reich Gottes. Und dann sagt er, sie sind begehrenswerter als Gold und viel Feingold. Und das erinnert uns wieder an diesen Text. Süßer als Honig und Honig sein. Und im Honig ist was drin, das gibt es tatsächlich, habe ich nicht gewusst, aber habe ich mir erklären lassen. Es gibt, im Honig gibt es was, dieser ganz reine Honig, unser, der geschleudert ist und der ist schon gereinigt. Aber wenn du den richtigen Honig einfach nur aus der Wabe nehmen würdest, der hat noch viel mehr Zusatzstoffe drin. Und das ist es. Wir schleudern eigentlich manchmal die Zusatzstoffe, die uns wirklich Heilung brächten, die schleudern wir raus und haben puren Zucker. Dieses pure Leben von Jesus, dieses pure Reich Gottes, es ist heilsam. Heilsam. Und von dem spricht Jesus. Und es mag, das will entdeckt werden. Also, wir leben vom Geist der Entdeckung und es will in Ruhe entdeckt werden. In Ruhe. Mir gefällt es gut oft, wenn ich hier bin und ich sehe die Büros und dann merke ich, wenn das so ein Stift entwickelt wird, den musst du in Ruhe entwickeln. Und ich denke oft, nur ein Stift ist ein Stift. Ja, ist halt so. Ich meine, nichts Einfacheres zu entwickeln als ein Stift. Du nimmst nur einen Stift, malst du ein bisschen einen Stift auf ein Blatt Papier und dann hast du einen Stift. So könnte man denken, ist es nicht so, ihr Lieben? Ist es nicht manchmal so? Ich weiß nicht, ob ihr schon mal drüber nachgedacht habt, über einen Stift, aber vielleicht über was anderes. Aber du brauchst Ruhe dazu. Das verstehen auch wieder manche andere nicht und sagen, ah Mensch, das geht doch ein bisschen schneller, man kann immer einen Stift ein bisschen schneller entwickeln vielleicht. Ne? Das ist doch nichts dabei. Und nee. Müssen wir mal drüber nachdenken. Und das ist eigentlich, was hier ist. Ruhe. Mit Ruhe wird es entdeckt auch, das Reich Gottes. Wird es erschlossen. Mit Ruhe das Wort Gottes lesen, mit Ruhe vor Jesus sein. Und mit durch das Wort des Mose und der Propheten. Durch die Offenbarung des Geistes. Also durch das Herausfinden letztendlich der Herrlichkeit, der Rettung meiner Seele. Das ist die Herrlichkeit. Meine Seele ist gerettet. Und die Seele, die gerettet ist, die ist heil gemacht. Die ist ganz gemacht im Bereich Gottes. Und das bedeutet auch, dass man auch den Reichtum oder du prüfst auch und untersuchst auch das. Jesus fordert sogar heraus und sagt, fürs Reich Gottes, ihr Lieben, da geht es nicht darum, dass man einfach mal Hurra sagt und ist eine Bombensache, ich schreibe mal auf meine Bibel nebenan, Jesus liebt mich. Sieht man manche Bibeln heute, so von Konfirmanden und so, Jesus liebt mich. Aber die Liebe, die war halt damals so, es war halt emotional, sagen die dann. Das ist der Gedanke, aber Jesus sagt in Lukas 14, 28, wer einen Turm baut, der soll vorher hingehen und die Kosten überschlagen. Ich möchte nicht, dass jemand mir hurra-mäßig hinterherläuft. Das will ich gar nicht. Sondern ich möchte so gern, dass du ein Mensch sein darfst, der auf seinen Schrittweg des Lebens mehr und mehr den Reichtum dieses Reiches Gottes in Christus entdeckt.
Deswegen ist es auch schön, finde ich gut, dass man nicht jemanden pushen muss dazu. Jetzt mach doch mal, jetzt tu doch mal. Das ist gefährlich. Manche werden hineingepusht ins Reich Gottes. Das waren dann, ich nenne es jetzt mal das Bild von diesen Germanen, die hatten dann auch keine andere Wahl mehr. Weil, wenn die keine Christen wurden, dann Birne ab. Ganz einfach. Und dachte man, ja, Kopf sieht eigentlich auch nicht so schlecht aus, wenn man den noch auf dem Hals hat. Werde ich lieber Christ. So kam das. Und jetzt macht jetzt, entscheide ich doch mal, ist doch das Beste, was man machen kann. Aber hier sagt die Bibel, was dann kommt, ist, wenn ich das entdeckt habe, ist auch wunderschön, ne? Was ich am Anfang sagte, Jesus hat alles verkauft und dann werden wir auch plötzlich Menschen, die alles verkaufen. Und der Punkt hier ist auch, meine Sünde ist verkauft. Ich bin wirklich ein freier Mensch. Meine Sünde ist verkauft ans Kreuz von Golgatha. Ich war einst mal verkauft an irgendwas. So fühlen sich ja manche Menschen. Kennt ihr das auch, das Gefühl? Ich fühle mich verkauft an. Was es auch immer sein mag. Und dann durch Christus plötzlich merken darf, ich bin frei gemacht von dem, an das ich einst mal verkauft war. Verkauft an. Ich muss ein gerechter Mensch sein, verkauft. Ich muss ein reiner Mensch sein, verkauft an. Ich muss alles wissen, verkauft an. Ich muss immer als der Eloquente auftreten oder die Eloquente. Verkauft an. Ich muss immer ganz demütig sein. Ich muss immer ganz schlecht sein. Ich muss immer ganz, ganz, ganz sein. Das ist auch verkauft. Und dann meine Sünde plagt mich immer wieder, immer wieder. Nee, ich verkaufe alles. Meine Sünde ist verkauft ans Kreuz durch Jesus. Mein altes Leben, somit auch mein alter Umgang, ist verkauft. Meine eigene Gerechtigkeit ist verkauft. Das führt mich in diesen kostbaren Schatz des Reiches Gottes. Das bedeutet, dass ich den alten Weg der Gerechtigkeit verlasse. Und die Möglichkeit habe dann, diese wahre Gerechtigkeit. Das bedeutet, die Möglichkeit, wahre Gemeinschaft mit dem wahren Gott zu haben, in Empfang. Durch Christus, der das Reich Gottes ist. Sonst bleibt es immer ein bisschen so vage, was ist das Reich Gottes? Ne? Und die Bibel beschreibt es im Römerbrief, Kapitel 14, mit Friede, Freude und Gerechtigkeit. Und das ist das Wesen von Jesus. Friede, Freude und Gerechtigkeit. Das ist das Wesen von Jesus. Freude ohne, wie sagt man da, Regret, Bedauern. Und dieses Aufgeben dazu zum Schluss, was das dann wirklich bewirkt in dem Leben von einem Menschen. Und das glaube ich auch. Dafür ist uns die Bibel ja auch gegeben. Um als ein Beispiel, wie sieht es aus? Und wir können da einen Apostel Paulus lesen und der schrieb, was ihm das bedeutet dann plötzlich. Im Philipper 3, Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um des Christus willen für Schaden geachtet. Ich sehe die Welt plötzlich anders. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesu. Das ist das Reich. Boah. Das will ich. Und das ist ein Christusmensch. Das meine ich damit. Jemand, der sagt, diesen Christus, den will ich kennenlernen. Mehr, mehr, mehr. Deswegen studiere ich die Bibel, deswegen studiere ich das dritte Buch Mose, weil ich will ihn kennenlernen. Mich kenne ich ja schon mittlerweile. Ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Christi Jesus, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe, alles, was ich vorher so hatte, und ich achte es für Dreck, also macht man auch nichts mehr aus, damit ich Christus gewinne. und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine eigene Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Also ihn, damit ich in ihm erfunden werde, ihr Lieben, nicht indem ich erfunden werde, ich bin auch getauft und ich bin auch irgendwie ein guter Mensch. Martin Luther hat mal gesagt, wenn er vor Gott stehen wird oder vor der Himmelstür, dann sagt Jesus, den lass auch noch rein. Warum? Weil ich ihn meinem Blut erkauft habe. Den lass auch noch rein. Das ist es. Und alles andere reicht nicht. Und aber in ihm erfunden werden, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Nicht, dass ich es schon erlangt hätte oder schon vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Jesus Christus, Jesus ergriffen wurde. Ich halte mich selbst nicht dafür, Brüder, dass ich es schon ergriffen habe. Also, aber... keine Selbstsicherheit, aber eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir. Das geht's. Und was liegt denn vor mir? Boah, der nächste Montag. Kommt bestimmt. Vor mir liegt die Herrlichkeit. Sie eines Tages in seiner Herrlichkeit sein. Das strecke ich mir aus, in mein Berufsleben, in mein Familienleben, in meinem täglichen Leben, motiviert durch das Reich Gottes, das in mir liegt. Wisst ihr? Er streckt sich eigentlich aus. Jesus streckt sich aus nach dem Vater durch uns. Nichts Schöneres als das Reich der Himmel. Es geht nur um Glauben. Und der Glauben bringt diese geistliche Sehnsucht. Er bringt eine geistliche Richtung. Und er bringt eine geistliche Realität. Und die geistliche Realität ist, auf der einen Seite sagt der Apostel Paulus auch mal, wir sind schon mit Jesus versetzt und aufgestanden. Aber wir sind immer noch auf dem Weg. Das ist die geistliche Realität. Also eigentlich schon da und doch noch unterwegs. Also verzweifelt auch nicht, wenn ihr Christusmenschen seid. Sind schon da, sind noch unterwegs. Aber in Christus schon dort. Und weil Christus in mir lebt, unterwegs. Und nicht hoffnungslos, sondern mit Hoffnung im Herzen. Warum? Weil Christus meine Hoffnung ist. Nichts Schöneres als das Reich der Himmel. Nichts Schöneres. Und ich möchte es einfach so mitgeben, ihr Lieben, weil es mich so bewegt hat. 25 Jahre neben Jesus. 25 Jahre. Aber ich möchte es nicht mehr heizen. Ich möchte es nicht mehr. Ich möchte, dass Jesus in mir lebt. Und dann werden die Augen klar. Wie wunderbar. Möge Gott uns segnen. Ich bete noch. Lieber Vater, treuer Gott, ich danke dir in Jesu Namen, dass du in Jesus dieses Reich offenbart hast. In Jesus auch dieses Reich lebst durch uns durch. In Jesus uns, ja, so wie Kinder auch aufmerksam machst und neugierig machst auch auf das, was zu entdecken ist. Diesen Weg mit dir, Jesus. Auf diesen Weg, auf dem du uns gebracht hast, auf den, der du selbst der Weg bist. Und ich möchte dir danken, dass du nicht bloß nicht der Gott bist, der uns irgendwie begleiten möchte, sondern dass du der bist, der in uns das wirken möchte, diese Gewissheit, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ich bin eure Kraft, ich bin eure Freude, ich bin eure Liebe, ich bin eure Gerechtigkeit, ich bin eure Reinheit, ich bin eure Wahrheit. Ich bin euer ewiges Leben. Ich bin euer ewig gültiges Sündopfer. Ich bin euer wirklicher, wahre Reichtum. Und das kannst du nur offenbaren durch deinen Heiligen Geist. Und ich bitte dich herzlichst, Herr Jesus, dass du es uns mehr und mehr offenbarst. Und ich preise dich dafür, dass du selbst deinen Mund aufgetan hast für die Stummen. Ich bin nur Stummer. Für die Armen. Ich bin ein Armer vor Gott, aber durch dich habe ich eine Stimme. Durch dich habe ich Reichtum vom Vater. Dein Blut, und dafür danke ich dir, Herr Jesus. Dir sei Ehre. Jetzt und in alle Zeit und für alle Ewigkeit, Herr. Amen.